Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass wir heute wieder hier sein dürfen und wir freuen uns, euch alle zu sehen und auch besonders dieses Stück heute gespielt habt. Ihr habt es ja zur Hochzeit eures Bruders schon eingeübt und das ist auch immer etwas ganz Besonderes, eine Hochzeit mitzuerleben. Jede Hochzeit ist ein Bild und ein Hinweis auf die himmlische Hochzeit, der wir entgegengehen. Wir dürfen uns auf dieses größte Ereignis, das vor uns liegt, jeden Tag vorbereiten. Und darum ist eine irdische Hochzeit immer ein besonderer Anlass zur Freude und ganz besonders, wenn sie ja unter Gläubigen dann auch zur Ehre des Herrn erlebt wird. Und sie ist uns allen eine Ermutigung, das weiße Brautkleid, die gerechten Taten der Heiligen, von denen du schon am Anfang gesprochen hast, das, was der Heilige Geist durch die tun will, die ihn fürchten, dass wir das wirken, Tag für Tag, und ihm zur Verfügung stehen, dazu. Und dazu will er uns auch heute wieder ausrüsten. Und darum lasst uns miteinander aufschlagen. Lukas, Kapitel 1. Die Verse 46 bis 56. Lukas, Kapitel 1, die Verse 46 und bis 56. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und des Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, Luther sagt Stuhl, und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer. Er denkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat unseren Vätern Abraham und seinem Samen ewiglich. Und Maria blieb bei ihr, nämlich bei Elisabeth, ihrer Verwandten, ungefähr 3 Monate. Danach kehrte sie wiederum heim. Unser Vater im Himmel, noch einmal bitten wir dich jetzt im Namen unseres Herrn Jesus, öffne unsere Augen, die Augen unseres Herzens, dass wir dich erkennen in deinem Wort und was du uns zu sagen hast. Reinige du uns durch dein kostbares Blut und erfülle du ein jedes von uns mit dieser Furcht des Herrn immer tiefer, zu deiner Ehre. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Mit diesem wunderbaren Lobgesang, mit diesem Lobgesang Gottes durch Maria die Jungfrau, hat uns der Heilige Geist eine der schönsten Perlen aus der Schatzkammer der Heiligen Schrift gegeben. Im Lateinischen beginnt dieser Abschnitt mit Magnificat. Und das habt ihr sicher schon gehört. Es gibt ja auch ein wunderbares Bach-Werk, das Magnificat. Wir haben zu Hause auf Kassette das von Bach. Das ist wunderschön, wenn wir es immer wieder mal hören. Und so hat Gott gerade auch Johann Sebastian Bach, er wird ja der 5. Evangelist genannt, ihn gebraucht, um das Wort Gottes ins Zentrum zu stellen, beziehungsweise durch die Musik das Wort Gottes zu unterstreichen. Und wir wollen nun heute dieses Magnificat miteinander besprechen und darauf hören, was Gott uns durch diesen Lobgesang, durch dieses Magnificat zu sagen hat. Seinen Namen hat dieser messianische Psalm in Lukas 1, Vers 46 bis 55 von dem ersten Wort des ersten Verses, mit dem es in der lateinischen Bibel beginnt, in der Vulgata. Luther hat ja das Alte Testament hauptsächlich aus der Vulgata übersetzt, aus der lateinischen Übersetzung. Und dieser Abschnitt, da hat er das erste Wort aus der lateinischen Übersetzung genommen. Magnificat heißt das erste Wort im Lateinischen. Und es bedeutet, es erhebt, es macht groß. Magnificat anima mea, meine Seele, anima, animo. Anima mea dominum, dominum heißt Herr. Es erhebt meine Seele den Herrn. Es macht groß meine Seele den Herrn. Diese Verse, dieser Lobgesang Gottes, diese wunderbare Perle, die Gott uns geschenkt hat in seinem Wort, ist das Echo des Heiligen Geistes in dem wiedergeborenen Geist Marias. Das Echo des Heiligen Geistes vom Himmel her aus dem wiedergeborenen Geist und der wiedergeborenen Seele von Maria. Nachdem der Engel Gabriel ihr im Auftrag Gottes die von allen jüdischen Frauen ersehnteste Nachricht überbracht hat, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Nachdem Maria diesen Auftrag bekommen hat von Gott, da stimmt sie diesen messianischen Psalm an, der schon einmal in der Bibel vorkommt. Zwar nicht wörtlich genau so, aber ganz ähnlich. Ich denke, die meisten von euch oder alle haben ihn schon einmal gelesen. Diesen messianischen Psalm, den Maria hier durch den Heiligen Geist aufgreift. Das ist nämlich der Psalm Hannas. Wir können ja mal aufschlagen, 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 10. Da sehen wir ganz ähnliche Worte, wie Maria sie hier spricht. Und es sind auch 10 Verse bei Hanna und 10 Verse bei Maria. Und wir sehen hier in dem Lobgesang Marias, dass sie ganz vertraut war mit dem Lobgesang Hannas. Denn Hanna sprach, nachdem Gott ihr durch den Propheten Eli gesagt hat, du wirst dein Gebet erhört finden. Und nachdem sie in Vers 27 sagt, in Kapitel 1, diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr meine Bitte gegeben, die ich von ihm bat, darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang. Da spricht Hanna, und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Hort wie unser Gott ist. Dieser prophetische Psalm, wir lesen jetzt nicht alle 10 Verse, das könnt ihr zu Hause tun. Dieser prophetische Psalm aber war es, der Maria inspiriert hat. Der gleiche Heilige Geist, der zu Hanna redete und der durch Hanna redete, redete auch durch Maria. Und Gott hat Maria hier vorbereitet für das, was sich jede jüdische Frau gewünscht hat. Ja, in Israel war ja die Verheißung gegeben worden, es wird ein Erlöser kommen, der Messias wird kommen. Und so dachten die Frauen in Israel, ja, vielleicht darf ich die sein, die den Messias zur Welt bringt. Und nun war es Maria. Maria traf dieser wunderbare Auftrag Gottes. Gott hatte 400 Jahre lang geschwiegen, bevor diese Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus an das Volk Israel erging. Von dem Propheten Maleachi an bis zur Ankündigung der Geburt des Messias Israels lesen wir nichts in der Heiligen Schrift. Gott schwieg 400 Jahre lang. Der Glaube des kleinen Überrestes wurde ganz stark auf die Probe gestellt. In dieser Wartezeit, in dieser Schweigenszeit Gottes. Wie konnte dieser Überrest durch diese Zeit des Schweigens Gottes hindurchkommen? Wie allein konnte der Überrest hindurchkommen? Maria gehörte zu dem Überrest der gläubigen Juden. Wer noch? Josef. Josef gehörte zu denen, die vor Gott wandelten. Wer noch? Zacharias hatte nicht losgelassen die Verheißung. Dein Gebet ist erhört, sagte ihm der Engel. Elisabeth, sie gehörte zu dem Überrest, die den Messias erwarteten. Johannes der Täufer nachher, der Cousin von dem Herrn Jesus. Auch Simeon, der Betagte, Simeon im Tempel, Hanna im Tempel, sie gehörten zu dem gläubigen Überrest. Und wie kamen sie durch? Ja, das dürfen wir uns ja fragen, denn wir erleben auch Zeiten, wo es scheint, dass Gott schweigt oder wo er wirklich schweigt. Zeiten, wo er sich zurückzieht. Und wie haben damals diese gläubigen Juden, dieser Überrest, die Gott aufbewahrt hat, wie haben sie diese Zeit durchgestanden, als Gott nicht redete? Ja, mit Maleachi redete Gott zum letzten Mal zu Israel. Wir sehen es an der Heiligen Schrift, wie allein die Gläubigen damals durchkamen durch dieses Schweigen Gottes. Nämlich genauso, wie auch wir heute durch die Zeit hindurchkommen. Sie stützten sich auf die Jahrtausende alten Verheißungen Gottes. Gott hatte schon 4000 Jahre vorher Adam zum ersten Mal gesagt, der Same Evas wird der Schlange den Kopf zertreten. Gott hatte 4000 Jahre vorher schon Verheißungen gegeben. Der Stern aus Jakob wird aufgehen. 1. Mose 49. Ich sehe ihn aber von fern, sagt er durch Bileam in 4. Mose, den Stern. Und der Shiloh aus Juda. 1. Mose 49. Und dann ganz besonders ab Abraham. 2000 Jahre bevor der Herr Jesus geboren wurde, lebte Abraham. Und da hatte Gott ja ganz besonders den Messias verheißen. In 1. Mose 18 sagt er, als er bereit ist, den Isaak zu opfern, Gott hat sich ein Lamm ersehen. Du töte deinen Sohn Isaak nicht, Gott hat sich ein Lamm ersehen. 1. Mose 22, Vers 18. Gott hatte dem Abraham den Messias verheißen. In deinem Samen werden gesegnet werden alle Völker. Und Gott hatte nachher diese Verheißungen bestätigt an Isaak, an Jakob, an Mose, an David. Also wie wurde der jüdische Überrest durch diese 2 bis 4000 Jahre alten Verheißungen durchgetragen? Ja, 2000 Jahre, denn Israel wurde erst mit Abraham geboren. Gott gebrauchte seine Verheißungen, um den Glauben des Überrestes zu stärken. Und Gott gebraucht auch bei mir und bei dir sein Wort, seine Verheißungen, um unseren Glauben zu stärken, wenn es scheint, als würde er schweigen. Was er gesagt hat, bleibt bestehen. Und was er einmal gesagt hat, wird er ausführen. Als aber die Zeit erfüllt war, 2000 Jahre wartete Israel. Jetzt war Gottes Zeit erfüllt. Und hier sehen wir wieder etwas Wichtiges. Die Mythen der Religionen, der Griechen, der Römer, stützen sich auf irgendwelche Erzählungen. Und heute wird ja gesagt, die Weihnachtserzählung gehört mit zu den Märchen, die man erzählen muss. Aber wir sehen einen großen Unterschied, nämlich namhafte Historiker, mindestens 3, aber es gibt noch mehr, namhafte Historiker nennen die Zeit, als Gottes Zeit erfüllt war, als die Ewigkeit in die Zeit hineinleuchtete. Nämlich der griechische Arzt Lukas, der uns diese Geschichte erzählt. Gott hat es gewollt, dass ein Arzt uns diese Geschichte erzählt. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus und der Kirchengeschichtsschreiber, der erste Kirchengeschichtsschreiber Eusebius, nennen übereinstimmend die Zeit. Wir wissen, es ist uns geläufig, aber wir wollen uns doch bewusst machen, was es bedeutet. Sie nennen übereinstimmend die Zeit der römischen Herrschaft des Kaisers Augustus Cäsar. Ja, es war, wir lesen das ja gerade an den Weihnachtstagen, an Heiligabend. Es begab sich aber zu der Zeit, Kapitel 2, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Augustus war Augustus Cäsar, der von 31 vor Christus bis 14 nach Christus regierte, der römischer Kaiser war und dessen Schriften bis heute im Lateinunterricht studiert werden, im Gymnasium. Und heute wird es wieder neu forciert, das kam vor einigen Wochen im Radio, Lateinunterricht muss wieder ganz neu in den Mittelpunkt gerückt werden. Der Papst will, ich weiß nicht, ob ihr es auch in der Schule lernt, Latein. Es ist ein Vorteil, dann kann man besser nachher Spanisch, leichter Französisch. Es ist ein Vorteil. Aber so wie jeder geführt wird. Aber wir wissen, dass auch der Papst die Messe wieder in Lateinisch einführen will. Durch das Latein, dass das Latein wieder mehr in den Mittelpunkt kommt, dachte ich, hängt sicher auch damit zusammen, dass das Römische Reich durch das neue Europa und die Weltregierung gebaut wird. Jedenfalls sehen wir, Gott benutzte eine Zeit in Israels Geschichte, die eigentlich gar nicht rühmlich war, als der Herr Jesus geboren wurde. Eine Zeit, die eine Zeit des Gerichts war. Denn was hatte er schon gesagt 500 Jahre vorher durch den Propheten Daniel? Es werden vier Reiche kommen. Daniel 2 könnt ihr das lesen und Daniel 7. Daniel 2 wird uns von den vier Weltreichen gesagt durch die Vision, die dem König Nebukadnezar im Traum gegeben war. Und Daniel konnte sie ihm dann als einziger erklären. Und diese Monarchenvision sieht Daniel in Kapitel 7 in der Tiervision. Und da werden uns die vier Reiche dargestellt. Das erste Reich wird dargestellt wie ein Löwe. Es ist das babylonische Reich, Nebukadnezar, ja, der sich auch ein Standbild hat machen lassen. Wie wir es nachher bei dem irakischen Präsidenten gesehen haben. Ja, und er fiel, Nebukadnezar und wie auch Saddam Hussein. Aber es war eine Vorbereitung für den Antichristen, der sich ein Bild machen lässt. Dann wird der Bär angezeigt. Der Bär ist ein Bild für das persische Reich. Da wurde die Macht des Kaisers oder des Königs schon wieder reduziert. Denn der persische König musste fragen nach dem Gesetz der Meder und Perser, bevor er etwas entscheiden konnte. Wenn ihr das Buch Esther lest, das ist in der Zeit der Königin, der persischen Könige, der konnte nicht einfach entscheiden, er musste seine Räte fragen, ob jetzt die Vasti abgesetzt wird und an Vasti Stelle die Esther kommt. Und dann kommt das griechische Reich im Leoparden dargestellt, das ist Alexander der Große, ja, das haben wir noch in der Schule gelernt, 333 bei Issus Keilerei. Der griechische Alexander, der ist ganz jung gestorben und zu seiner Zeit war die Regierung noch mehr abgeschwächt. Ja? Nach ihm folgten vier Diadochenreiche, musste das Reich aufgeteilt werden. Und schließlich wurden die Griechen erobert durch die Römer. Das letzte Tier, grausam, das alle Eigenschaften der vorigen Tiere vereint in sich, ist das Römische Reich. Und das gerade war aufgerichtet, als der Herr Jesus gekommen ist und als seine Geburt angekündigt wurde. Ist es nicht ein Trost damals für Israel und heute für uns? Mitten in der Gerichtszeit gibt Gott die größte Gnade. Mitten unter dem Römischen Reich lässt Gott sein Reich kommen durch den Messias. Und wir sind mitten im Aufbau des wiedererstehenden Römischen Reiches. Das antichristliche Reich nimmt zu. Wir sehen es überall, in den Gemeinden zuallererst, aber dann auch in der Politik, in der Wirtschaft, aber besonders in der Gemeinde Jesu. Aber da dürfen wir erfahren, wie mitten im Gericht Gottes Gnade da ist und mitten in der Ausbildung der Hure Babel, die Braut Christi sich zubereitet. Jetzt, als Gottes Zeit erfüllt ist, als Israel unter römischer Herrschaft stand, dargestellt in dem letzten grausamen Tier in der von Daniel angekündigten Zeit der Heiden, jetzt kündigte Gott durch seinen Engel Gabriel das Kommen des Messias Israels an. Ich nenne diesbezüglich noch einmal einige Bibelstellen. Ihr könnt es aber auch nachlesen. In diesem kleinen Heft wissen wir noch, was wir glauben. Unter dem Thema die Zukunft Die Wiederkunft Jesu Christi, Israel, Seite 31. Da geht's um Daniel. Gott hat diesem Propheten der Nationen Besonderes anvertraut über die Zeit der Nationen. Da lest ihr in Daniel 12, Vers 7. Die Zeit der 7 Jahre der großen Trübsal, die wieder erwähnt wird in den 42 Monaten in Offenbarung 11, Vers 2 und Hesekiel 30, Vers 3 und Lukas 21. Wir haben das jetzt gerade auf dem Hemberg durchgenommen, das Lukas-Evangelium. Wir haben Kassetten mitgebracht, ihr dürft sie gerne mitnehmen. Ihr dürft sie gerne gratis mitnehmen. Lukas nennt ganz klar in Kapitel 21, Vers 24 diese Zeit, die Zeit der Heiden. Das heißt, ab der Regierung Nebukadnezars, ab dem Beginn des Babylonischen Reiches 606 vor Christus, wunderbar, wie das auch nicht nur die Heilsgeschichte zeigt, sondern auch die Weltgeschichte, nennt dieses Datum 606 vor Christus. Mit dem Einmarsch Nebukadnezars beginnt in Israel die Zeit der Heiden. Bis jetzt hatte Gott Ja gesagt zu Israel. Aber von dem Augenblick an, wo sie in die Gefangenschaft geführt wurden, 70 Jahre nach Babylon, den heutigen Irak, begann für Gott die Zeit der Heiden. Er sagte Ja zu den Nationen und sagte Nein zu Israel. Wir wissen, diese Zeit hat ein Stück weit ihr Ende gefunden 1948, aber noch nicht völlig. 1948 begann Gott wieder neu Ja zu sagen zu Israel. Noch nicht geistlich, aber national. Sie durften in ihr Land zurück. Die Verheißungen Gottes, ihr werdet zurückkommen in euer Land, sind erfüllt. Und wir haben ja dieses Jahr das 40-jährige Bestehen Jerusalems mit Ost-Jerusalem gefeiert. Und nächstes Jahr, so Gott will, dürfen wir das 60-jährige Bestehen Israels feiern. Wir wissen, die geistliche Wiederherstellung steht noch aus, aber Gott wird die geistliche Wiederherstellung Israels schenken und so lange ist die Zeit der Nationen. Die Zeit der Nationen ist die Zeit, in der wir leben, wo Gott unter den Nationen und Israel das Evangelium verkündigen lässt. Ja, wir gehen zurück zu dem Augenblick, als der Engel Maria in dieser Zeit den Messias ankündigt. Gabriel bedeutet Gott ist groß. Groß ist Gott. Er kündigt das Kommen des Messias Israels an. Und außer diesem Engel Gabriel finden wir nur noch einen mit Namen genannt. Das ist der Engel, Erzengel Michael, der ganz besonders für Israel steht. Gabriel wird zu den wichtigsten Diensten gebraucht. Wir sehen das Daniel 8, Vers 16, 9, Vers 21 und eben hier bei der Ankündigung der Geburt des Vorläufers des Herrn Jesus, Johannes des Täufers, und bei der Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus. Ich will dich mir verloben, sagt Gott, in Gericht und Gnade, die größte Gnade mitten im tiefen Gericht. Weltgeschichtlich und heilsgeschichtlich für Israel. Denn der Messias kam zu Israel zuallererst. Die größte Gnade durch Gericht, auch persönlich für Maria. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn ersehnt war dieser Augenblick von dem Überrest Israels. Sie warteten ja alle darauf, wenn er doch käme, der uns die Erlösung bringt, der Messias. Aber in diesem Augenblick, als Gottes Zeit erfüllt ist, war es völlig gegen die Zeit Marias. Und führen, wohin du nicht willst, Johannes 21, Vers 18, denn Maria war verlobt. Maria war gerade Josef versprochen. Sie hatte sich Josef versprochen. Sie wollten heiraten. Das Glück ihres Lebens lag vor ihr. Sie stand mitten darin. Und gerade mitten in ihrem Glück kommt Gott dazwischen. Wir lesen es so leicht und es ist wunderbar, die Weihnachtsgeschichte zu sehen und wie Maria reagiert. Aber wenn wir dieses bedenken, dann sehen wir hier etwas ganz Wichtiges von der Art und Weise, wie Gott handelt. Wir sehen hier die ganz praktische Anwendung, wie das Wort Gottes scheidet Seele und Geist. Wir haben ja das letzte Mal besonders über dieses Thema gesprochen. Und Maria beginnt ja ihr Gebet. Und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Beziehungsweise in Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele und mein Geist. Dass wir es gut verstehen, wie der Heilige Geist unseren Geist und unsere Seele heiligen will für sich und wie er das bei Maria getan hat. Bedeutete diese Nachricht des Engels für Maria nicht den Todesstoß für ihr Leben, ihr Lebensglück? Psychisch und zugleich physisch, ja bis in ihren Geist hinein, traf das Wort Gottes, das Schwert des Heiligen Geistes. Du, Maria, die du auf deinen Gott, den Gott Israels vertrautest, deren Geist Gott anhängt, denn sie hatte sich nicht verlobt aus eigenem Entscheid. Sie wusste, das war Gottes Weg. Sie war Gott ganz verbunden. Ihr Geist hing an Gott im Glauben. Sie war gehorsam gewesen und hatte diese Entscheidung aus dem Glauben getan. Und jetzt kommt dieser Anspruch Gottes. Maria, die du jetzt verlobt bist, deren Seele glücklich ist in der ersten Liebe zu ihrem Bräutigam. Der Geist und die Seele Marias wurden durch das Wort Gottes tief getroffen. Und auch der Leib, die du dich rein bewahrt hast, nach Geist, Seele und Leib für Gott und für deinen Josef. Du, Maria, sollst schwanger werden, einen Sohn gebären und ihn Jesus nennen. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott hat sich zu dir herabgeneigt. Es ist wunderbar und zugleich, ja, ehrfurchtgebietend, wie Gott handelt. Er handelt auf seine souveräne Weise, wunderbar und doch ganz gegen unsere Natur. Wie geht Maria ein auf Gottes Antrag, auf Gottes Wort? Maria, wenn ihr das lest in Lukas 1, zweifelt nicht an dem Wort Gottes wie der Priester Zacharias, ihr Verwandter. Zacharias steht ja an der Nahtstelle zwischen Gesetz und Gnade und da fällt uns auf, sein Lobgesang, der kommt ja erst in Vers 67 folgende. Er lobt auch Gott, es wird Benediktus genannt, dieser Abschnitt. Benediktus heißt gesegnet, gepriesen sei der Herr. Aber sein Lobgesang kommt erst nach der Geburt des Johannes, denn er gehört zur Zeit des Gesetzes. Während Marias Lobgesang kommt, bevor der Herr Jesus geboren wird. Sie gehört schon zur Zeit der Gnade. Es ist der Übergang. Wir sehen etwas Wichtiges von Gesetz und Gnade. Wir kommen gleich noch dazu. Maria zweifelt nicht. Sie fragt nur nach dem Wie. Wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Lukas 1, Vers 34. Offenbart Gott hier nicht die wunderbare Freiheit des Glaubenden, der alles mit seinem Gott besprechen kann? Alle unsere Fragen können wir vor ihm ausbreiten. Darum ermutigt er auch, fragt mich, in allem, was dich bewegt, nach Geist, Seele, Leib, fragt mich, komme mit allem zu ihm und er gibt dir Antwort aus seinem Wort oder durch Menschen, durch Umstände. Aber es ist dann so, dass du die Antwort von ihm hast, das ist entscheidend. Jesaja 45, Vers 11, fragt mich. Maria fragt ihren Gott, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Sie fragt ihn, indem sie ihre Frage dem Engel Gabriel vorlegt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren oder gezeugt wird, Gottes Sohn genannt werden. Vers 35. Der Engel gibt also Maria die Antwort, die doch geheimnisvoll bleibt. Der Heilige Geist sollte der Erzeuger, der Schöpfer, Jesus sein, nicht der Vater. Und so ist es wunderbar in der Kirchengeschichte dargestellt. Die alten Kirchenväter haben dieses Geheimnis sehr fein durch den Heiligen Geist dargestellt. Der Heilige Geist sollte der Schöpfer Jesus sein. Und dann heißt es in den Schriften, in den lateinischen Schriften, zu der Erklärung dieser wunderbaren, sündlosen Geburt des Sie nennen es dort, der Herr Jesus war geboren von dem Heiligen Geist. Gezeugt von dem Heiligen Geist, das Wort de im Lateinischen, von. Und bei Maria steht aber das Wort ex, aus Maria. Also die Kirchenväter haben das klar unterschieden. Der Herr Jesus ist aus dem Heiligen Geist geboren, also sündlos, de, von dem Heiligen Geist geboren, de, und aus Maria, also ohne Sünde, aus Maria, ex Maria. Es bleibt dennoch ein Geheimnis, diese Verkündigung und dieses Geschehen, so wie alles, was Gott tut, immer ein Geheimnis bleibt für uns. Aber wir sehen hier doch ganz klar die Offenbarung der sündlosen Geburt des Herrn Jesus. Und darum möchte ich es so klar sagen, weil es heute immer wieder angefochten ist, bis in die gläubigen Kreise hinein. Der Heilige Geist hat den Herrn Jesus gezeugt. Und darum ist er ohne Sünde. Und er kam aus Maria, unbeteiligt von der Erbsünde. Denn wenn er nicht aus Maria gekommen wäre, sondern von ihr, dann wäre die Erbsünde im Herrn Jesus. Das aber ist ein großer Unterschied zu uns. Der Herr Jesus hatte weder eine Tatsünde noch die Erbsünde, die wir alle durch den ersten Adam haben und die aber durch den Glauben an den Herrn Jesus gebrochen wird. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der bekommt nicht nur die Schuld seiner Sünden vergeben, sondern bei ihm wird auch die Macht der Erbsünde gebrochen. Ganz wichtig. Ja, der Herr Jesus, wenn er nicht so geboren und gezeugt worden wäre, hätte er nicht unsere Sünden tragen können. Er hätte nicht unsere Sünden sühnen können, wenn er nicht auf diese sündlose Weise empfangen und geboren wäre. 60 Jahre später beschreibt der Heilige Geist dieses Geheimnis der sündlosen Geburt als das gottselige Geheimnis. Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis, 1. Timotheus 3, Vers 16. Und kündlich bedeutet auch im Griechischen anerkanntermaßen. Das heißt, alle Apostel und alle Verantwortlichen in der Gemeinde damals haben dieses Geheimnis anerkannt, bestätigt. Wir finden das ja auch. Gott hat es so gemacht, dass alle seine Taten, die durch den Heiligen Geist geschehen sind, immer auch von den Gläubigen, von den Aposteln, von den bewährten Gläubigen bestätigt wurden. So arbeitet er zusammen mit den Seinen. Und wie wunderbar handelt Gott in diesen Situationen, die ja menschlich gesehen so neu sind. Was muss es für Maria bedeutet haben? Wir haben es schon gesagt, das Schwert ging durch ihre Seele. Sie war gerade verlobt, sie wollte Josef heiraten und dann kam diese wunderbare Ankündigung, du sollst den Herrn Jesus gebären. Sie war sicher innerlich tief bewegt und hat vieles nicht verstanden. Und in dieser Situation gibt Gott seine wunderbare Ermutigung und Bestätigung seiner ungewöhnlichen Ankündigung. Und darum fügt der Engel Gabriel hinzu, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter. Und sie ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Ist es nicht wunderbar, wie Gott tröstet, wie er ermutigt? Gott wusste ja, dass wenn Maria dieses hören würde, sie erst einmal nicht verstehen würde, dieses wunderbare Geheimnis. Und dann sagt er noch, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Mit wie viel Zartgefühl führt doch der Heilige Geist Maria zu dem Glauben, der auch in menschlichen Unmöglichkeiten seinem Gott vertraut und auf dessen Wort baut. Er tröstet die junge Maria. Vielleicht war sie 14 Jahre alt. Luther meint, sie war 14. Man hat früher eher geheiratet. Heute ist es oft schwer für die Studenten, die so lange studieren und dann dauert es lange. Aber wenn es nur Gotteszeit ist, darauf kommt es an. Ja, sie war vielleicht 14 Jahre alt und Gott tröstet sie mit der ähnlichen Erfahrung ihrer schon betagten Verwandten. Er lüftet das Geheimnis der außergewöhnlichen Schwangerschaft ihrer Cousine Elisabeth. Elisabeth bedeutet, Gott hat geschworen, und Zacharias bedeutet, der Herr gedenkt. Elisabeth hatte sich ja verborgen gehalten auf dem Gebirge Judas, lesen wir Lukas 1, Vers 24. Und nach den Tagen ward seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate. Aber Maria erfuhr dann dieses wunderbare Geheimnis, das Elisabeth gesagt wurde. Und hiermit führt uns Gott in eine wunderbare Weise seines Handelns ein. Er zeigt uns an diesem Geschehen seine souveräne Gnade. Er erklärt Maria, diese herrliche Weisheit der Gnade Gottes, wenn Gott handelt, dann schaltet er den Verdienst des Menschen aus. Wenn Gott handelt, dann schaltet er den Verdienst des Menschen aus. Der Mensch hat keinen Verdienst am Kommen des Reiches Gottes. Es kommt nicht durch ihn, nicht durch seine Mission, nicht durch seine Politik und nicht durch sein Weltethos. Das Reich Gottes kommt nicht durch unsere Mission. Das war oft ein verhängnisvoller Fehler in Missionen. Ja, sie haben es nicht gesehen. Wir haben diese Tage noch von Spurgeon gelesen. Er ist ein wunderbarer Prediger und wir schätzen ihn. Er ist der König der Prediger. Aber er schreibt dann auch so ähnlich wie Ludwig Harms, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, hier oder woanders. Ja, wir werden dann die ganze Welt durchdringen mit dem Evangelium. Es wird aber übersehen, dass das prophetische Wort sagt, der Abfall wird zunehmen in der letzten Zeit. Und die Welt wird die Christen hassen. Ja, Gott hat das übersehen und er hat viele zum Glauben geführt. Aber wir müssen das prophetische Wort kennen, das ganz klar sagt, die Welt wird uns hassen. Es werden viele zum Glauben kommen. Und wir sollen das Evangelium verkündigen. Aber unsere Mission, unser Auftrag, in aller Welt das Evangelium zu verkündigen, wird nicht das Reich Gottes bringen. Sondern das Reich Gottes kommt ohne unser Zutun, indem der Herr Jesus wiederkommt. Zu einer Zeit, die wir nicht wissen. Zur Entrückung seiner Gemeinde und nachher in großer Kraft und Herrlichkeit. Das kann heute sein. Er macht es nicht abhängig von unserer Mission. Wenn es heißt in Matthäus 24, die ganze Welt wird erreicht werden mit dem Evangelium, bevor er wiederkommt, dann bezieht er sich hier auf sein Wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Das betrifft aber dann auch Israel, die alle Nationen missionieren werden. Aber auch hier sehen wir ganz klar, nicht durch die Missionierung Israels kommt der Messias wieder, sondern dem Propheten Daniel wird es offenbart in Kapitel 2, Vers 42, durch den Stein ohne Hände. Und darum die Ersatztheologie, ja, wir sind jetzt an der Stelle Israels, dagegen spricht Römer 9 bis 11, wir werden durch unsere Mission das Kommen Jesu herbeiführen. Ist nicht so. Wir dürfen den Auftrag ausführen, jeder an seinem Platz, in der Nachbarschaft, bei den Verwandten, dürfen wir ihn verkündigen. Aber wann er wiederkommt, das tut er zu seiner Zeit. Auch nicht durch die Politik des Menschen. Die Befreiungstheologie lehrt ja, wenn wir nur sozial handeln, und das müssen wir heute noch immer mehr, die Welt muss sich zur Dienstmagd, die Gemeinde muss sich zur Dienstmagd der Welt machen. Wir müssen die Welt durchdringen mit sozialen Taten. Das wird heute überall groß geschrieben. Und die Nichtregierungsorganisationen werden mit Vorliebe eingebunden in diese Missionsarbeit, damit eben dann offenbar wird, ja, sie haben ja das richtige Ethos, sie lieben ihre Nächsten, aber das wird dann einfach ohne Jesus gemacht. Und so wird durch soziale Werke das Reich Gottes herbeigeführt. Das ist eine ganz falsche Lehre. und genauso auch das Weltethos, die falsche Weltkirche aus Offenbarung 13. Offenbarung 13, Vers 1 bis 10 haben wir die politische Seite und Offenbarung 13, Vers 11 bis 17 haben wir die religiöse Seite. Das Weltethos, wie es heute verkündigt wird, bringt nicht das Reich Gottes. Und darum müssen wir uns auch nicht wundern, wenn der Weltrat der Kirchen, ich denke, ich hatte es euch nicht vorgelesen, beschlossen hat, einen neuen Kreuzzug gegen Israel. Wir müssen alle Kirchen dazu aufrufen, dass Israel, das besetzte Land, das Land in Palästina, das sie besetzt haben, dass sie rausgehen. Das ist in allen diesen, ich glaube, 126 Kirchen sind es, die dieses unterschrieben haben und die daran arbeiten sollen. Aber es wundert uns nicht, denn es ist ja die falsche Lehre, die überall eindringt. Und wir müssen einfach wissen, nicht auf dem Weg von unten nach oben, was wir können, wollen, meinen, sondern nur auf dem Weg von oben her, durch das Wort Gottes, durch die Offenbarung Gottes, durch das Kreuz, durch das Handeln Gottes, kommt das Reich Gottes. Und so auch bei Maria. So wie Elisabeth unfruchtbar war, so war Maria unfähig, den Sohn Gottes zu gebären. Und doch zugleich sehen wir hier nicht nur die souveräne Gnade Gottes, sondern zugleich Gott wirbt um unser Vertrauen. Wenn Gott handelt, dann tut er es souverän. Er braucht uns nicht dazu. Aber er will es gern nicht nur für, sondern auch mit den Seinen tun. Darum wirbt er um das Herz der Seinen. Er wirbt um Marias Vertrauen und er wirbt um dein Vertrauen. Wirft dein Vertrauen nicht weg, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gott wirbt um unser Vertrauen. Darum lässt er eine Elisabeth unfruchtbar und eine Maria Jungfrau sein, damit beide ihr Vertrauen ganz auf ihn und sein Wort setzen. Denn das Fleisch nützt gar nichts. Und darum erlebst du vielleicht auch gerade eine Tiefe, wo dir alles entrissen wird. Alles, was du machst, misslingt. Es ist eine tiefe Finsternis. Du erkennst, aus dir kannst du nichts tun. Wenn ihr den Psalm Hannas lest, Hannas sagt, du führst durch die Hölle und wieder heraus. Und wir als Kinder Gottes brauchen diese Erfahrung, damit wir erkennen, ich kann nichts ihm bringen. Alles Herr bist du. Das Fleisch nützt gar nichts. Um Großes zu tun, setzt Gott unsere natürlichen Möglichkeiten auf die Seite. Ich hab's doch so gut gemeint, heißt es dann. Oder mein guter Wille war das doch. Und er wird durchkreuzt. Ja, Gott muss es tun, damit wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Luther beschreibt es so schön in seinem Magnificat. Ich wünschte, wir könnten seine Vorlesung hier halten. Hat eine Vorlesung gehalten 1521 über das Magnificat und er schreibt Kostbares daraus, aber ich nehme nur etwas daraus. Gerade im Blick auf das, was Geist und Seele betrifft. Wenn nun dem Menschen ein solcher das ganze Erbe besitzender Geist erhalten bleibt, dann kann auch die Seele und der Leib ohne Irrtum und böse Werke bleiben. Andernfalls, wo der Geist ohne Glaube ist, ist nicht möglich, dass die Seele und mit ihr das ganze Leben nicht unrichtig und irre gehen sollte. Es liegt nur am Glauben des Geistes. Diesen das ganze Erbe besitzenden Geist, bitte ich, wolle euch Gott behüten, vor den falschen Lehren, die durch Werke Zuversicht zu Gott hervorrufen wollen. Das sind doch irregeführte Gewissen, weil sie nicht einzig auf Gottes Gnade solche Zuversicht bauen. Darum ist es nötig, dass uns Gott zuerst den Geist, dann Seele und Leib behüte, dass wir nicht umsonst wirken und leben. so sollen wir rechtschaffen, heilig werden, nicht allein los von den offenkundigen Sünden, sondern vielmehr auch von den falschen und gleißenden guten Werken. Wir sollen auch loswerden von den falschen und gleißenden Werken, nicht nur von den offenkundigen Sünden. Da tun sich dann mancherlei Sekten und Orden auf. Der eine will mit Fasten, der andere mit Beten, der andere mit einem anderen Werk selig werden. Und doch sind's allesamt selbst erwählte Werke und Orden von Gott nie geboten, nur von Menschen erdacht. Neben ihnen her geben sie nicht mehr auf den Glauben Acht und lehren immer weiter auf die Werke zu bauen, so lange, bis sie so tief hineinkommen, dass sie darüber uneins werden. Allein der Glaube ist es. Und so sehen wir es hier auch bei Maria und Elisabeth, besonders bei Maria. Gott wirbt um den Glauben Marias. Und so, indem Gott unsere natürlichen Möglichkeiten auf die Seite setzt, dürfen wir lernen, unser Vertrauen ausschließlich auf ihn zu setzen. Dass wir nicht denken, jetzt habe ich so viel gebetet oder jetzt habe ich dies getan oder jenes getan, so viel geopfert, so viel gedient. Das ist alles das, was aus dem Gesetz kommt, was das eigene Ich groß macht. Sondern ich habe nichts zu bringen. Herr, du bist es. So kam von der unfruchtbaren Elisabeth der Vorläufer des Messias, Johannes der Täufer, und aus der Jungfrau Maria der Same Evas, der Messias Israels, Jesus Christus. So handelte Gott schon zu Beginn seiner Geschichte mit seinem irdischen Bundesvolk Israel durch die unfruchtbaren Stammmütter Sarah, Rebekka und Rahel, von denen er sein Volk Israel bildete. Auf diese Weise offenbart Gott in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt das wunderbare Band der Liebe und des Vertrauens, das zwischen ihm und den Seinen besteht und immer inniger und völliger wird. Denn wer ihm vertraut, den wird die Güte umfangen. Das war ja der Angriffspunkt. Wir haben es heute Morgen gelesen. Hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, sagt Gott zu Satan. Hiob verlässt sich auf seinen Gott, auch wenn Gott ihm alles zerschlägt, weil Gott ihm den Glauben geschenkt hat. Und so sagt er auch in der unsichtbaren Welt im Blick auf dich, sagt er zu Satan, hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht, auf meine Magd? Sie hält an mir fest, er hält an mir fest, auch wenn ich ihm alles entziehe, was er bisher hatte, war und verstand. So will der Heilige Geist uns trösten, dass wir ganz auf ihn unser Vertrauen setzen. Das heißt nicht, dass wir alle durch diese Leiden geführt werden wie Hiob. Aber es heißt, dass er uns durch alle Nöte, die jeder von uns durchzugehen hat, löst von dem, wo wir uns doch vielleicht noch ganz verborgen auf das eigene, gesetzliche stützen und nicht auf die Verheißung, nicht auf die Gnade, nicht auf das Wort und den Herrn Jesus. Dass wir tief mit der Gottesfurcht erfüllt werden, wie Maria es hier sagt in ihrem Gebet. Darum vertraue nur ihm in all seinem Wort, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Er hat dir sein Wort gegeben und durch ihn macht er das Unfruchtbare fruchtbar. Durch ihn wirst du erfüllt sehen, was er dir versprochen hat. Maria willigt ein in diese völlige Abhängigkeit von ihrem Gott und seinem Willen. Sie sagt die schlichten Worte, durch die sie von Gott mit hineingenommen wurde, in den Himmel und Erde auf nie dagewesene Weise verändernden Sieg Gottes über Sünde, Satan, Hölle und Tod. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt. Lukas 1, Vers 38. Und so lässt sie sich mit hineinnehmen in diesen wunderbaren Sieg über die Hölle, indem sie ganz auf Gottes Wort sich stützt. Siehe, ich bin des Herrn Magd, aber nicht passiv, sondern aktiv. Mir geschehe, wie du gesagt, ich bin ganz bereit für dich. Und darum geht sie auch zu Elisabeth und tut Gottes Willen und sagt Josef nichts davon. Sie weiß von Gott her, sie muss jetzt schweigen. Und auch hier will der Heilige Geist uns lehren, zu schweigen, wo noch nicht Zeit ist zum Reden. Das Reden kam nachher. Aber das hätte Josef jetzt nicht verstanden. Und darum musste Maria jetzt schweigen. Und es gibt Zeiten, wo wir schweigen müssen, weil noch nicht die Zeit da ist, Gottes Weg zu offenbaren. Ja, wir wissen von Josef, dass es ihm ähnlicher ging. Als er dann Maria sah, dass sie schwanger war. Wir schlagen auf Matthäus 1, Vers 18, folgende. Die Geburt Christi war aber also getan, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Ja, das war in Israel damals noch ganz klar und es sollte unter uns Kindern Gottes ganz klar noch sein, was heute in der Gemeinde Jesu nicht mehr klar ist. Wenn zwei Verlobte, man fand, dass die Frau dann mit einem anderen Mann zusammen war, dann mussten sie gesteinigt werden. Ich nenne die Stelle dazu, wir schlagen es jetzt nicht auf, 5. Mose 22, Vers 23 folgende und Kapitel 24, Vers 1. Die Verlobung war in Israel ein verbindliches Eheversprechen, Hosea 2, Vers 19 und 20, begleitet von einem gültigen Ehevertrag. Und Mann und Frau kamen in der Verlobung noch nicht zusammen. Und wenn es doch so war, dann wurden sie gesteinigt. Und darum kam jetzt mit dem Wort Gottes an Maria und an Josef dieses: Maria musste damit rechnen, gesteinigt zu werden. Komm ich um, so komm ich um. Und Josef musste damit rechnen, dass seine Maria, die er liebte, gar nicht zu ihm gestanden hatte. Das war eine solche Herausforderung von Gott, wie wir sie vielleicht nicht nachempfinden können. Aber der Heilige Geist will uns hier tiefer hineinführen in das, was Gott tut, wenn er in uns scheiden will, Seele und Geist. Wenn er nicht in Reinheit zu Maria gestanden hätte, dann hätte er sie jetzt steinigen lassen oder hätte sich nicht von ihr getrennt. Aber weil er Gott liebte und weil er Maria liebte, hatte er das in seinem Herzen, sie von sich zu schicken. Und hier sehen wir, wie der Heilige Geist unsere Liebe zu Gott prüft. Steht Gott an erster Stelle in unserem Herzen? Bin ich bereit, mitgekreuzigt zu sein wie Maria, wenn ich jetzt gesteinigt werde dafür, dass ich Gott gehorche? Mitgekreuzigt, das ist dieses um jeden Preis Gottes Willen tun. Auch wenn ich nicht verstanden werde und auch wenn es mein Lebensglück zerstört. Gottes Willen tun, in der Kraft Gottes tun. Diese Heiligkeit der Liebesbeziehung zu Gott wird offenbar auch in 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2 sagt Paulus: Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch vertraut einem Mann, dass ich eine reine Jungfrau Christus zubrächte. Und ich nenne noch andere Bibelstellen zu dieser Wichtigkeit der heiligen Reinheit in der Ehe und vor der Ehe, weil es heute so oft übersehen wird und Kinder Gottes nicht mehr klar darin Bescheid wissen. Aber der Heilige Geist reine Hochzeiten schenken will, so wie ihr es jetzt hier erlebt habt. 1. Korinther 6, Vers 13 bis 20 könnt ihr zu Hause nachlesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 8 und Hebräer 13, Vers 4. Wir lesen es jetzt hier nicht, aber lest es zu Hause und gebt es den jungen Menschen weiter und lehrt es eure Kinder, eure Enkel, eure Neffen und Nichten. Diese Reinheit für Gott, für die Ehe, vor der Ehe, denn darin liegt ein himmlischer Segen. Im geistlichen Sinne zuallererst, aber das geht ja dann auch in Seele und Leib. Ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und Gott, er bestätigt Marias Glaube. Sie geht zu Elisabeth und bekommt die Bestätigung von Gott. Vers 39 bis 45. Von der Welt unbemerkt und doch ist sie mit eingebunden in Gottes großen Plan der Erlösung der Welt. Von der Welt unbemerkt, aber dieses niedrige Mädchen, wir wissen nicht, warum sie niedrig war, sie kam aus schlichtem Elternhaus, aber sie war niedrig in ihren eigenen Augen, sie wurde von Gott in seinen großen Plan der Erlösung der Welt eingebunden, der Herausrufung der Braut Christi und der Erlösung des Überrestes Israels. Maria, die vertraut war mit den messianischen Verheißungen des Alten Testaments. Sie lebte an der Nahtstelle der Heilsgeschichte. Unter dem Gesetz sehen wir bei Zacharias den Unglauben. Er bekommt den Zacharias und dann kommt das Lob. Ja, das ist das unter dem Gesetz. Man dankt nur, wenn man etwas bekommt. Man handelt mit Gott. Wenn du mir das tust, tue ich dir das. Das ist das Gesetz. Aber unter der Gnade ist der Glaube, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann kommt das Lob. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Und dann kommt die Gabe. Lukas 2, Vers 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Darum lasst uns unter der Gnade leben, nicht erst fühlen wollen, ob Gottes Wort auch stimmt. Nicht erst, ich sage es jetzt mal so, erfahren wollen, ob Gottes Wort auch stimmt, sondern glauben, loben und dann bekommen. Das ist der Weg der Gnade. Glauben, loben und dann erfahren wir auch. Und dann sehen wir in diesem Lobgesang Marias in wunderbarer Weise, was der Heilige Geist in ihrem Herzen tun konnte. Elisabeth war ja die Erste, die sie gepriesen hat. Ja, der Engel hat zu ihr gesagt in Vers 23, Vers 28, Entschuldigung, gegrüßt seist du Holdselige, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und das nimmt Elisabeth als Erste auf und sagt in Vers 42, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet oder gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Und durch diese Bestätigung ihres Glaubens bewirkt der Heilige Geist durch die Worte Elisabeths in ihr den Lobgesang zu Gott. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands. Gott, der Herr, ist Ursache und Ziel ihrer Anbetung. Gott, ihr Heiland, ist der Angebetete. In den 10 Versen lesen wir nur am Anfang das Mein, mich und mir. Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Aber nachher lesen wir immer er, er, er. Und sein, sein. Und in jedem Vers, er Gott, der Herr, der Heiland. Wir sehen, wie der Heilige Geist Seele und Geist bei Maria durchgereinigt hat und geheiligt hat durch Gottes Wort, das wie ein Schwert durch ihre Seele ging. Sie hängt nicht an sich. Sie sagt auch nicht, meine Seele erhebt den Herrn, weil ich jetzt auserkoren bin, den Herrn Jesus zu gebären. Sie verfällt nicht in Stolz und einen frommen Hochmut, sondern sie ist gelöst von sich selber und sie sieht den Herrn vor Augen. Ihre Seele, ihr Wollen, ihr Denken und ihr Fühlen ist erfüllt von Gott. Gott untergeordnet, Gott ausgeliefert, ganz eins mit ihm. Bewirkt durch sein Wort, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und auch ihr Geist freut sich Gottes ihres Heilands, ist ganz dem Herrn ausgeliefert. Sie will nichts für sich, sondern alles für ihn. Sie will nichts von sich, sondern alles von ihm. Vor dem Sündenfall war diese Ordnung Gottes auch in dem Menschen ungebrochen da. Adam wollte, was Gott wollte. Eva wollte, was Gott wollte. Das Geschöpf Adam und Eva, sie waren mit Geist, Seele und Leib eins mit ihrem Gott. Ihr Wollen, Denken und Fühlen war ganz von ihm erfüllt. Und durch den Sündenfall hatte der Mensch das Nein, den Trotz, die Auflehnung und die Empörung Satans in sich hineingelassen. Aber durch das Kommen des Herrn Jesus wurde alles mehr als wiederhergestellt. Wer glaubt, empfängt das ganze Erbe. Und dieses wird geprüft. Und ich möchte das jetzt gerade auch, weil die Kinder da sind, einfügen. Dieses wird geprüft, ob wir mit Geist, Seele und Leib an unserem Herrn hängen. Und darum kam schon sehr früh über die erste Gemeinde große Verfolgung. Ja, schon zur Zeit des Johannes, da war der Tempel schon zerstört worden, 70 nach Christus, und dann 81 nach Christus begann schon der Bruder von Titus, Domitian, mit der furchtbaren Christenverfolgung. Es war die zweite große Verfolgung nach Kaiser Nero. Ihr habt vielleicht davon gehört, wie er Rom selbst angesteckt hat, um dann die Christen zu verfolgen. Und dann Domitian, sein Nachfolger in dem Sinne, dass er die zweite große Verfolgung einleitete. Er war ein grausamer König, nicht so wie sein Bruder Titus, der zwar den Tempel in Jerusalem zerstört hatte, aber der doch von seiner Persönlichkeit her nicht so grausam war. Und Domitian war von solcher Falschheit erfüllt, dass er all die Namen aufschreiben ließ von den Gläubigen, die er verfolgen wollte und die er auslöschen wollte oder in die Verbannung schicken. Und dann hat er sich das alles auf eine Rolle geschrieben und ist mit den Leuten, mit den Gläubigen, die ihn umgaben. Er war umgeben von vielen Dienern in seinem Palast, die ihm gedient haben und die gläubig waren. Und er hat dann mit diesen ganz besonders freundlich gehandelt, damit die nur nichts merken von seinem Plan. Und hat sie aber alle aufgeschrieben, die sind die Nächsten, die kommen in die Verbannung oder werden umgebracht. Sogar seine eigene Nichte und ihr Mann, weil sie gläubig wurden, hat er auf die Seite geschafft. Und dann hat Gott ein Kind gebraucht, um wunderbare Rettung zu schaffen. Der Kaiser Domitian hatte diese Rolle hinter ein Kissen gesteckt und er war eingeschlafen. Und dann war ein Kind da und es war neugierig. Und hat sie die Rolle vorgezogen und hat sie zur Kaiserin gebracht. Und die Kaiserin sah mit Schrecken, dass sogar ihr Name darauf stand, denn sie war gläubig. Aber durch dieses, wie Gott es geschenkt hat, wie er das Kind gebrauchte, wurden alle diese gerettet. Sie hat es natürlich den Gläubigen dann gesagt und sie wurden alle bewahrt. Und so sehen wir, wie Gott durch das Schwache Wunderbares tut. Gott, der allmächtige Gott, wurde ein Kind, um dem Teufel die Macht zu nehmen. Und er will auch euch Kinder gebrauchen, zu Hause, in der Schule und wo ihr seid, um seinem Namen Ehre zu bereiten, um dem Feind zu Schweigen zu bringen. Darum, ich möchte es euch auch in dieser Stunde fest ans Herz legen, wie ich es immer wieder tue, wenn ich Kinder in der Versammlung habe. Seid im Herrn Jesus euren Eltern ganz gehorsam. Es fällt vielleicht nicht immer leicht, denn uns allen ist die Adamsünde in uns drin, bei uns allen. Aber wenn du merkst, jetzt willst du eigentlich was anderes, als was der Papa oder die Mama sagt, dann sag doch, Herr Jesus, ich danke dir. Mein eigener Wille will jetzt eigentlich nicht, aber weil du mir meinen Papa und meine Mama gegeben hast, will ich jetzt auch gegen das, was ich innerlich empfinde, doch meinem Papa und meiner Mama gehorsam sein. Weil ich dir gehorsam bin, weil ich dich liebe und weil ich sie liebe. Und ich kann es nicht alleine, aber du hilfst mir jetzt. Vielleicht beim Üben oder was es auch ist oder was sauber machen. Ich sage das deswegen so, weil in der Seelsorge viel Not kommt,
wenn Kinder ihren Eltern nicht gehorsam waren. Darum ist das das erste Gebot und das einzige mit Verheißung. Es gehört zu den 5 ersten Geboten, die Gott betreffen. Wenn ihr die 10 Gebote lest in 2. Mose 20, dann haben wir 5 Tafeln, die ersten 5 Gebote, die betreffen Gott. Und 2 Tafeln mit 5 Worten, die 5 ersten Worte auf der ersten Tafel betreffen Gott. Und die 5 Worte auf der anderen Seite betreffen den Menschen. Und das 5. Gebot, Luther hat es ein bisschen anders genannt, aber nach der Bibel ist das 5. Gebot: Ehre deinen Vater und deine Mutter, dass dir es wohlgehe auf Erden und du lange lebst auf Erden. Das ist das Gebot, das eigentlich Gott betrifft, weil Vater und Mutter stellvertretende Autorität Gottes sind. Darum ist es so wichtig. Was du deinen Eltern tust, tust du Gott. Aus Liebe zu Papa und Mama tust du es aus Liebe zum Herrn Jesus. Und darum wird es im Neuen Testament oft wiederholt, zum Beispiel im Epheserbrief, im Kolosserbrief, und da wird gesagt, es ist das Gebot, das eine Verheißung hat. Und es steht im Buch der Sprüche, dass Kinder, die ihren Eltern nicht gehorsam sind, früh sterben müssen oder sie haben ganz großes Unglück, es werden furchtbare Dinge da genannt und es kommt nachher in der Seelsorge zutage. Und darum möchte ich euch bewahren, oder der Herr Jesus möchte euch bewahren, oder da, wo etwas geschehen ist, wenn jemand die Botschaft hört und als Kind ungehorsam war, bittet um Vergebung, sagt euch los von allem, was damit zusammenhängt, denn ein Mensch bringt selber Fluch auf sein Leben, wenn er seinen Eltern nicht gehorsam ist. Und darum ist es wichtig, dass wir hier auch erkennen, der Herr Jesus hat allen, alle Sünde und allen Fluch getragen. Und wir können nicht alleine gehorsam sein, das gilt ja auch uns Erwachsenen so. Keiner von uns kann alleine dem Herrn Jesus gehorchen, wir können es nur mit dem Herrn Jesus. Und darum sagt auch Maria hier, meine Seele erhebt den Herrn, nicht mich, weil ich jetzt auserwählt bin. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, nicht über mich, weil er mich jetzt gewählt hat, sondern weil er es ist. Der Herr will uns immer tiefer in seine Gemeinschaft ziehen. Und darum, lasst uns alles, was wir tun oder lassen, nur aus ihm heraus tun. Hat nicht der Heilige Geist schon im Buch der Sprüche gesagt? Und wie wunderbar trifft es auf Maria zu. Die Lehre der Gnade ist auf ihrer Zunge. Gott lehrt uns durch Maria, Gott erheben mit unserer Seele, mit unserem Wollen, Denken und Fühlen. Und mit unserem Geist, das ist das innerste Organ im Menschen. Uns Gottes zu freuen, unseres Heilandes, das ist unabhängig von den Umständen. Ja, sie musste jetzt ja damit rechnen, dass Josef sie verstößt oder dass sie gesteinigt wird oder beides. Sie musste mit dem Schlimmsten rechnen, menschlich gesehen. Aber sie freute sich in Gott, ihrem Heiland, weil sie ihm gehorsam war. Und das ist das Entscheidende. Wenn du ihm folgst, mag äußerlich das ein oder andere kommen, aber dann bist du innerlich froh im Herrn. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Begonnen hat damit Elisabeth, aber bis heute dürfen wir Maria im guten Sinne glückselig preisen, denn Gott gebraucht sie und hat sie gebraucht und gebraucht sie, ja, bis er wiederkommt, bis in Ewigkeit, um durch diese Worte den Herrn zu erheben, den Gott meinen Heiland. Sie wusste, der Herr Jesus ist ihr Heiland, der auch sie erlösen würde und erlöst hat von ihren Sünden durch das Kreuz. So wie Elisabeth in Vers 43 schon sagt, und woher kommt mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Wie konnte das sein, dass Elisabeth das erkannt hat? Durch den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist hat auch Maria erkannt, er ist mein Heiland. Denn sie hat nicht groß von sich gehalten, sondern sie hat groß von ihm gehalten. Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und so will er auch an dir und an mir Großes tun, nicht in dem Sinne, wie Maria es erlebt hat, physisch, aber wir dürfen und sollen geistlich erleben, wie es Galater 4, Vers 19 heißt, dass Christus immer mehr Gestalt gewinnt in mir und in dir. Das heißt, dass wir gelöst werden von uns selber, dass wir das Wort Gottes scheiden lassen in uns, Seele und Geist, dass wir Ja sagen dazu. Siehe, ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt. Die Braut Christi bleibt, Seele und Geist geschieden, ausschließlich an ihrem Bräutigam. Und so darf auch auf deiner Zunge diese Lehre der Gnade sein. Das Kennzeichen der Braut Christi, das Kennzeichen Marias, die Lehre der Gnade, das heißt Jesus, Gott der Vater und Jesus, unser Heiland. Ohne ihn können wir nichts tun, aber durch ihn will er sein Bild in mir und dir immer mehr offenbar machen. Amen.
Amen.
Lasst uns noch aufstehen und beten. Lieber Vater im Himmel, du allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du den Herrn Jesus auf so eine wunderbare Weise hast kommen lassen als Kind. Du hast deinen ewigen Sohn ein Kind werden lassen, um durch dieses Kind den Feind zum Schweigen zu bringen und deine Herrschaft auszurichten bei all denen, die dich fürchten und lieben und an dich glauben. Und so lass auch uns immer tiefer dein Werk erkennen. Du hast Großes getan an uns. Du hast uns erlöst von Sünden, Welt, Teufel und Tod und Hölle. Du hast uns dein neues Leben geschenkt, das wir immer tiefer durchrichten lassen dürfen, durch den Heiligen Geist und durch dein Wort. Dass wir den alten Menschen tief erkennen und hassen und am Kreuz lassen. Dass wir den neuen Menschen zum Bankrott führen lassen, damit wir lernen und es auch tun, alles durch dich und in dir zu tun, zu ruhen in deinem Glaubenswerk von Golgatha. Wir preisen dich, Vater, und dich, Herr Jesus Christus, durch den Heiligen Geist und bitten dich, gebrauche auch die Kinder und uns alle, um den Feind zum Schweigen zu bringen und deine Gnadenworte aufzunehmen und weiterzugeben durch Wandel, Wesen und Wort. Bis du kommst, hab Dank dafür. Und segne auch besonders dein Volk Israel. Du wirst dir den Überrest erretten. Und lass auch jetzt noch viele zum Glauben kommen an dich, auch durch unser Zeugnis. Wir preisen dich, dass du es tust, auch weltweit. Amen.